Elinor, willst du nicht ein bisschen spazieren gehen?« fragte er, wenn er ihr wieder einmal das Frühstück ans Bett gebracht hatte, weil sie um 12 Uhr immer noch nicht in der Küche erschienen war. »Elinor, ich habe da diese wunderschöne Ivanhoe-Ausgabe in einem deiner Kataloge entdeckt. Wollen wir nicht doch einmal hinfahren und sie uns ansehen? Es ist gar nicht weit weg von hier.« Oder wie erst vor wenigen Tagen: »Elinor, ich bitte dich, geh zum Arzt. So kann das nicht weitergehen.« »Zum Arzt?« hatte sie den Ärmsten angefahren. »Ach, und was soll ich dem erzählen? Tja, Herr Doktor, es ist wohl mein Herz. Es verspürt diese idiotische Sehnsucht nach 3 Menschen, die in einem Buch verloren gegangen sind. Haben Sie nicht irgendwelche Pillen gegen so etwas?« Natürlich hatte Darius darauf nichts gesagt. Er hatte den Tee, den er ihr gebracht hatte, mit Honig und Zitrone, wie sie ihn liebte, nur wortlos neben ihr Bett gestellt, zwischen die Berge von Büchern, die sich auf ihrem Nachttisch stapelten, und war wieder nach unten gegangen mit so traurigem Gesicht, dass Elinor ein abscheulich schlechtes Gewissen gehabt hatte. Aber aufgestanden war sie trotzdem nicht. Sie blieb 3 weitere Tage im Bett. Und als sie am 4. Tag in ihre Bibliothek geschlurft kam, immer noch in Morgenmantel und Nachthemd, um sich Lesenachschub zu holen, überraschte sie Darius mit dem Blatt in der Hand, das Orpheus an den Ort gebracht hatte, an dem Resa, Maggie und Mortimer wohl immer noch waren. »Was machst du da?« fragte Elinor entgeistert. »Niemand rührt dieses Blatt an, verstanden? Niemand!« Darius legte das Blatt zurück an seinen Platz und wischte mit dem Ärmel einen Fleck von der Vitrine. »Ich habe es mir nur angesehen«, sagte er mit seiner sanften Stimme. »Orpheus schreibt wirklich nicht schlecht, oder? Obwohl es schon sehr nach Fenoglio klingt.« »Weshalb man es wohl kaum als Schreiben bezeichnen kann«, stellte Elinor verächtlich fest. »Er ist ein Parasit, eine Laus im Fell anderer Schriftsteller, nur dass er sich nicht von ihrem Blut, sondern von ihren Wörtern ernährt. Selbst seinen Namen hat er einem anderen Dichter gestohlen. Orpheus!« »Ja, vermutlich hast du recht«, sagte Darius, während er die Vitrine mit Sorgfalt wieder verschloss. »Aber vielleicht solltest du ihn eher einen Fälscher nennen. Er kopiert Fenoglios Stil so vollkommen, dass man den Unterschied auf den ersten Blick kaum bemerkt. Es wäre interessant zu sehen, wie er schreibt, wenn er ohne Vorlage arbeiten muss. Kann er seine eigenen Bilder malen? Bilder, die nicht denen eines anderen gleichen?« Darius blickte auf die Worte unter dem Glas, als könnten sie ihm die Antwort geben. »Was interessiert mich das? Ich hoffe, er ist tot und zertreten!« Elinor trat mit grimmiger Miene an die Regale und zog ein 50 Bücher heraus, Nachschub für einen weiteren trostlosen Tag im Bett. »Ja, zertreten! Von einem Riesen! Oder nein, warte, noch besser. Ich hoffe, seine geschickte Zunge hängt ihm blau aus dem Hals, weil sie ihn aufgehängt haben!« Das zauberte ein Lächeln auf Darius' Eulengesicht. »Elinor, Elinor«, sagte er, »ich glaube, du würdest selbst den Natternkopf das Fürchten lehren, auch wenn Resa immer erzählt hat, dass ihn nichts zum Zittern bringt.« »Natürlich würde ich das«, erwiderte Elinor. »Gegen mich sind die weißen Frauen eine Schar barmherziger Schwestern. Aber ich werde bis ans Ende meines Lebens in einer Geschichte feststecken, in der es keine andere Rolle für mich gibt als die der komischen Alten.« Darauf sagte Darius nichts. Doch als Elinor am Abend noch einmal herunterkam, um sich ein weiteres Buch zu holen, stand er erneut vor der Vitrine und blickte auf Orpheus' Buchstaben.